Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, gute Nacht, dem allseits beliebten Kulturpodcast. Jeden Sonntag eine neue Folge. Ja, ich bin zurück aus der Sommerfrische. Ich habe mir ein paar schöne Tage gemacht an der Ostsee. Das war äußerst erholsam. War im schönen Scharbeutz unterwegs, habe an der Promenade spaziert, bin viel Rad gefahren und war auch endlich mal wieder im Meer baden. Das war schwer überfällig. Es war wirklich herrlich, herrlich, herrlich. Das ein oder andere Fischbrötchen ist mir dabei natürlich auch in den Schlund gewandert und habe leckere Fischfrikadellen verputzt und Matjesfilets, was in irgendwelchen billigen Brötchen lag. Aber auf das Brötchen kommt es ja beim Fischbrötchen an sich gar nicht so gut an, sondern die Einlage ist entscheidend. Also man kriegt da ja nie irgendwie ein frisch gebackenes Ciabatta oder so. Es sind immer die billigen Metrobrötchen. Ist ja auch völlig egal. Das eigentliche kulinarische Highlight war im Landgasthaus Butz in der Nähe von Scharbeutz. Ein hervorragendes Steak, was ich essen durfte. Es war wirklich so köstlich, dass ich immer noch daran denken muss. Es vergeht mir immer noch auf der Zunge. Ja, diese kleine Urlaubsschwärmerei zum Einstieg sei mir gestattet. Ich sitze hier noch ganz bequem im Pyjama vorm Mikrofon und nehme die heutige Folge auf. Ich gebe es zu, ich bin noch ein bisschen impfverkatert. Es hat mich doch ein bisschen länger noch begleitet, als ich jetzt dachte. Diese leichte Niedergeschlagenheit, aber auch so ein Gefühl von Ruhelosigkeit, was mich nicht losgelassen hat, jetzt nach der zweiten Impfung. Am Mittwoch gab es die zweite Spritze. Alles ganz entspannt, ganz easy. Hat sich danach natürlich noch entsprechend ausgeruht und auskuriert. Und jetzt ist auch das benötigte Impfzertifikat in der App drin. Und ich muss nochmal zurückkommen auf diesen Punkt mit der Erleichterung, den ich bei meiner ersten Impfung vor etwa 6 Wochen schon angesprochen habe. Und jetzt ist die Erleichterung natürlich auch irgendwie wieder da, auch wenn man vielleicht noch knapp 2 Wochen warten muss, bis der sogenannte vollständige Impfschutz vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz hat mich eine gewisse Melancholie da manchmal heimgesucht, im Sinne von, ich habe jetzt alles getan, was mir Menschen möglich ist, um mich korrekt zu verhalten in dieser Pandemie. Das ist jetzt für mich ein Stück weit auch abgeschlossen und jetzt möchte ich noch mehr normales Leben zurück. Ich möchte jetzt auf Konzerte gehen, mich unter Menschen befinden und mir diese Maske nicht mehr aufsetzen und so. Also es macht sich ein bisschen der kleine Corona-Leugner dann auch in einem breit, wenn man diesen vollständigen Schutz erhalten hat und man muss sich erstmal mit dem Gedanken anfreunden. Nee, Freundchen, so einfach ist das nicht. Besinn dich mal wieder ein bisschen zurück. Das ist jetzt auch kein tagelanger Dauerzustand, dass man so denkt. Das ist sind ein paar Gedanken, die einem mal so kurzzeitig heimsuchen und beschäftigen in einer gewissen Form. Aber wie gesagt, es soll kein Dauerzustand sein. Und abseits dieses ganzen Impfthemas muss man natürlich auch so ein bisschen den aktuellen großen Elefanten im Raum adressieren und man darf ihn nicht verschweigen. Und es geht natürlich um dieses Hochwasser in NRW, diese wirklich, man sagt es selten bei der deutschen Berichterstattung, aber in dem Fall sind das ja wirklich schlimme Bilder, die einen da erreichen und das sieht niemand ungerührt und jeder macht sich da Gedanken darüber, was das für Folgen zeitigen wird. Man kann sich natürlich auch immer noch an gewisse andere Fluten und Hochwasser erinnern, das ist ja ganz klar. Aber diesmal, ja, ist, wie so oft seit dem Jahr 2020 hat alles eine neue Qualität gewonnen und beschäftigt einen anders, weil man zum ersten Mal merkt, wie sehr global ein Ereignis sein kann, wie die Pandemie und wirklich alle Lebensbereiche betreffen kann. Am Ende des Tages. Ist natürlich was anderes bei einem Hochwasser, das nur regional sich zeigt, aber man fängt natürlich trotzdem anders an, darüber nachzudenken, ist ja ganz klar. Es geht um Fragen wie den Klimawandel und ob uns sowas in Zukunft noch häufiger begegnen wird. Ja, es ist einfach nur furchtbar. Ich kann leider wenig Konstruktives dazu sagen und nur mein Mitgefühl äußern an dieser Stelle. Aber man müsste dieses englische Sprichwort, if you don't have something nice to say, don't say anything at all, noch erweitern um den Gedanken des Sinnvollen. Wenn man nichts Sinnvolles zu sagen hat, dann sollte man auch häufiger mal die Sabbel halten. Aber ja, auch wenn ich jetzt hier nichts Sinnvolles sagen kann, sei doch trotzdem mein Mitgefühl bekundet. kann ja jetzt ja nicht locker flockig die übliche halbe Stunde über irgendwelche Filme und Bücher reden, währenddessen hier in diesem Land etliche Menschen um Existenzen bangen, um ihren Unterschlupf und so weiter und so tun, als wäre hier gar nichts los. Das fände ich seltsam und auch komisch und auch unangebracht. Ja, wie komme ich jetzt aus diesem Thema wieder raus und spreche über die bereits angeteaserten Themen? Ja, also in der Côte d'Azur ist die Welt noch in Ordnung. Die Filmfestspiele in Cannes neigen sich heute dem Ende zu. Jodie Foster hat ihre goldene Ehrenpalme wahrscheinlich schon wieder nach Hause gebracht und ins Regal gestellt. Es gab ein sehr, sehr schönes Interview mit Jodie Foster jetzt noch in der Zeit, das geführt wurde von Katja Nicodemus. Und da sagt Jodie Foster sehr treffend an einer Stelle, als ich noch jünger war, also Jodie Foster war ja schon immer ein Kinderstar, mit 3 Jahren den ersten Werbespot gedreht. Als ich noch jünger war, dachte ich immer, ich könnte alles spielen, ich könnte Mowgli aus dem Dschungelbuch sein oder ich wollte auch später dann mal Travis Bickle aus Taxi Driver spielen und Taxi Driver hat sie ja schon auch mit 13 Jahren mitgewirkt. Ich dachte immer, ich könnte Menschen spielen und das ist eigentlich eine sehr schöne, kurze, bündige Definition von dem, was Schauspiel ausmacht. Es gibt da ja die haarsträubendsten Definitionen, dass man den Zuschauer oder Zuschauerin irgendwie an die Hand nehmen müsste und in einen anderen Kosmos mit hineinziehen und lauter so einen esoterischen Quatsch. Nee, es geht darum, dass man eine Person darstellt. Das ist alles. Es muss gar keine Person sein, wegen mir kann es auch ein Tier sein, wenn jemand ein Schnitzel spielen möchte, sondern Schnitzel spielen. Das ist alles völlig egal, aber ja, es ist ein Spiel, es ist das Aufbauen einer Illusion und es geht nicht darum, Zuschauer irgendwo hin zu entführen oder so, oder denen irgendwie eine Kulisse glaubhaft zu machen. Dafür sind Kulissenbauer zuständig. Das ist nicht Aufgabe von einem Schauspieler. Also, ja, also es ist alles immer völlig wirr, was dazu gesagt wird. Und je simpler und eindeutiger eine Definition ist von Schauspiel, desto besser ist sie meistens auch als irgend so ein langes Herumgeschwurbel. Nichtsdestotrotz warten wir natürlich noch ab, wer heute Abend dann den Hauptpreis dieses Festivals erhält. Da, selbst wenn ich es jetzt schon wüsste, welcher Film diesen Preis erhält, könnte ich dazu natürlich überhaupt nichts Vernünftiges sagen. Es sei denn, ich hätte eine Akkreditierung für Cannes. Da arbeiten wir noch fleißig darauf hin, dass ich irgendwann mal Shampoos trinkend an der Croisette sitze und ganz konkret aus erster Hand über dieses Festival berichten kann. Da sind wir noch nicht angelangt, aber vielleicht kommt der Tag noch. Ansonsten, ein weiteres Thema, was den Kulturbetrieb gerade ein bisschen beschäftigt, aber nur in Deutschland, das ist eine Reihe, die der SWR initiiert hat mit Deutschlands prominentestem Literaturkritiker Dennis Scheck. Und Dennis Scheck hat im Rahmen seiner SWR-Sendung Lesenswert nun versucht, einen sogenannten Anti-Kanon zu etablieren. Dennis Scheck hat natürlich große Wirkungsmacht im deutschsprachigen Literaturbetrieb, nicht nur durch seine ARD-Sendung Druckfrisch, sondern er hat auch noch eine weitere Sendung im SWR, das bereits genannte Lesenswert. Und damit ist natürlich seine Wirkungsmacht und sein Einflussbereich sehr, sehr groß. Und in der SWR-Sendung Lesenswert gibt es nun eine Kategorie, die nennt sich der Anti-Kanon. Und Dennis Scheck tritt da ein bisschen als gottgleiche Richterfigur auf. Er ist komplett in Weiß gekleidet, hält sich auch in einer Kulisse auf, die stark in Weiß gehalten ist, sehr aseptisch insgesamt, sehr steril, irgendwo in einer Art Himmelreich, das aus einer großen Bibliothek besteht, wo man allerdings auch Bücher einfach verbannen kann, wenn sie einem selbst nicht zusagen und sie quasi die Existenz ist auslöschbar. Und Dennis Scheck nimmt sich da einiger Bücher an, immer eins pro Folge, die er absolut fürchterlich findet, sprachlich misslungen, inhaltlich verwerflich, ideologisch absolut nicht in Einklang zu bringen mit der demokratischen Mehrheitsgesellschaft. Und in einer Folge passt da natürlich kein Buch besser als Hitlers Mein Kampf. Und ja, dort wird dann auch noch irgendwie sehr, sehr verquer über Hitlers Rolle im Nationalsozialismus herumpalavert, dass er ja quasi nur eine Art ideologischer Steigbügelhalter war und die technische Umsetzung der massenhaften Ermordung der Juden ja gar nicht unbedingt in seiner Hand gelegen hätte. So sinngemäß ungefähr wird das da gesagt und das ist natürlich auch ziemlicher Quatsch und überschreitet irgendwie, auch wenn auch unbewusst, doch eine gewisse Grenze, wie ich finde. Aber zum Glück gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum, nicht so viele Bücher, die nun ideologisch so dermaßen abzulehnen sind wie Hitlers Mein Kampf. Das erschöpft sich dann natürlich auch ziemlich schnell, auf solche tyrannischen Autoren zurückzugreifen, und deshalb nähert man sich dann lieber anderen Büchern an, wie zum Beispiel Sebastian Fitzek oder auch Stefan George. Oder natürlich auch so Esoterik-Wellness-Propheten wie Paulo Coelho. Und ja, das kam nicht sehr gut an, dass hier so viel in einen Topf geworfen wird, von normalen belletristischen Autorinnen und Autoren bis hin zum schlimmsten Verbrecher der Weltgeschichte. Das ist natürlich eine schwere Gratwanderung, die sich kaum umsetzen lässt im Rahmen von so einer kleinen halbstündigen Sendung oder von so einem Spot von 5 Minuten, den man dafür einräumt. Und als ob das nicht schon reichen würde, hat sich dann jetzt Dennis Scheck auch im Rahmen eines Beitrages in dieser Reihe Christa Wolffs Roman Cassandra angenommen und hat dort auch die feministische Perspektive, die da eingenommen wird, mehr oder weniger offen kritisiert. Und es ging natürlich dann auch darum, dass Christa Wolff eine relativ bräsige wie auch humorlose Autorin sei, und das mache sich einfach schlecht in der Geschichte der deutschen Nachkriegsliteratur. Diese Autorin würde alles repräsentieren, was man an Deutschland und an deutscher Literatur irgendwie blöd finden könne. Sprich, hier werden nicht nur Bücher in einen Topf geworfen, die vielleicht gar nichts im gleichen Topf verloren haben, sondern es wird auch noch eine gewisse Sexismuskeule geschwungen, und dies im Gestus des Großkritikers, ja des Literaturgottes, der ganz in Weiß in seinem Himmelreich weilt und darüber bestimmen darf, welche Bücher Einzug erhalten und welche nicht, welche an der Himmelspforte wieder rausgeschmissen, ja fast schon verbrannt werden. Und diese Bücherverbrennung hat natürlich in Deutschland ein besonderes Geschmäckle. Nun wird aber vom SWR dagegen gehalten, das sei gar keine Buchverbrennung, die man da in dieser Reihe sieht, sondern es seien Schmauchspuren, die durch einen Blitz verursacht werden, der wie in einem Science-Fiction-Film aus der Hand des Kritikers schießt. Naja, es kommt da sehr, sehr viel zusammen, und es ist natürlich auch wirklich der näheren Betrachtung würdig, weil die Reihe, die läuft eigentlich auch schon ein paar Wochen jetzt mittlerweile, aber der Shitstorm diesbezüglich brodelt erst jetzt hoch und einige Feuilletons haben sich da auch schon bereits eingeschaltet. Es läuft also mal wieder, endlich mal wieder eine Art Literaturdebatte rund um den Betrieb der Kritik. Und meiner Meinung nach kommt hier was zum Tragen, was auch mich lange Zeit umgetrieben hat, nämlich der Wunsch, vor schlechten Büchern in einer gewissen Form zu warnen und einen Finger drauf zu halten und zu sagen, nee, das ist nicht gut, lass die Finger davon, lest was anderes, kauf was anderes. Das hat weder ökonomische Honorationen in Form der Bestsellerliste verdient, noch irgendwie die Aufmerksamkeit von Leserinnen und Lesern. Deshalb lest doch lieber ja ein etwas geistig anregenderes Pendant und kümmert euch nicht um diese Makulatur, die da veröffentlicht und breit besprochen und in irgendeiner Form präsentiert wird, sodass sie medial große Aufmerksamkeit erfährt. Das ist eigentlich immer der Impetus und das, was einen antreibt als großer Leser, nicht unbedingt als Kritikerfürst, denn davon gibt es nur sehr wenige. Dazu kann man sich selbst gar nicht zählen. Aber als jemand, der von Literatur begeistert ist, der sagt, also wenn das jetzt irgendwie viele lesen, dann ist die Welt vielleicht ein Stück besser. Zumindest hat man den hehren Glauben daran, unwahrscheinlich, dass es wirklich so ist. Und ich musste dann auch daran denken, dass ich früher in der Schule in der Literaturcafé AG war. Und das war einfach eine AG, in der man immer Abende gestaltet hat mit so ja, lesungsartigen Beiträgen. Man hat aus relativ bekannten oder weniger bekannten Büchern vorgelesen, aus Klassikern und Gegenwartsliteratur. Und man konnte vorher immer ein Thema festlegen, über das als Rahmen über den ganzen Abend gelegt wurde. Meistens relativ simple, allumfassende Themen, sowas wie Liebe oder vielleicht auch Kulinarik. Und ich wollte dann immer einen Abend mal machen zum Thema schlechte Bücher, weil ich dachte, das ist ja wahnsinnig unterhaltsam. Wir lesen aus Büchern vor, die vielleicht unfreiwillig komisch sind, die vielleicht einen gewissen, wie man heutzutage neudeutsch sagt, Cringe, also einen Fremdscham-Faktor haben, und dachte, ja, das ist doch super unterhaltsam. Und damit setzt man natürlich voraus, dass der Lektürehorizont vielleicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern an so einem Literaturabend gleichermaßen vorhanden ist und man das Gute vom Schlechten genauso auf die gleiche Art und Weise unterscheidet, wie man selbst das auch tut. Und das ist einfach ein bisschen vermessen und auch arrogant, einen ganzen Verrissabend durchzuziehen über 90 Minuten hinweg. Das ist kein Konzept, was aufgeht. Und ein bisschen verhält es sich auch so mit dem Antikanon hier in dem Fall so. Was soll der Quatsch? Also man hat als Jugendlicher und Erwachsener liest man halt mal schlechte Bücher, man liest sie vielleicht nicht zu Ende oder man ist schlimmstenfalls aus beruflichen Gründen dazu gezwungen, die zu Ende zu lesen. Aber dann sollte es einen doch nicht so wütend machen, dass man ewige Jahre nach der Lektüre nochmal sagt, also, ach Gott, war das eine Quälerei mit Christa Wolfs Cassandra, so ein scheiß Buch, da muss ich jetzt. Also, weil ich das mit 17 Mal gelesen habe, heute nochmal drüber sprechen, wie schlecht das ist. Also, das kann man vielleicht mal vereinzelt tun, aber das auf eine ganze Reihe auszudehnen, eine ganze Reihe, in der man sagt, oh Gott, das ist alles so mies, hier sind 100 Bücher, die können Sie getrost in der Pfeife rauchen, dann brauchen Sie gar nicht in die Buchhandlung gehen, danach zu fragen. Ich sorge jetzt dafür, dass das im Idealfall komplett vom Markt genommen wird. Sehr, sehr seltsame Bestrebung ist das und ich kann hier auch so durchaus mal den Shitstorm und die Empörung nachvollziehen, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist, von der Seite eines Literaturkritikers ausgehend. Vor allem, wenn er so eine Macht hat, wie Dennis Scheck sie nun hat, mit zwei Literatursendungen und einem bei Audible verfügbaren Podcast. Also er hat ja Reichweite ohne Ende. Und wenn er Lust hätte, könnte er das natürlich auf all seine Formate noch ausdehnen und immer wieder davor warnen. Das soll aber auch gar nicht so gegen Verrisse sprechen. Ich habe hier in diesem Podcast ja auch schon bestimmte Sachen ja, relativ harsch kritisiert oder auch deutlich gemacht, wenn sie mir nicht gefallen haben. Also dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber auf dem Geschmacksurteil oder dem objektiven Urteil, das ist schlecht, ganze Formate aufzubauen. Also ich könnte jetzt auch hier diesen Podcast wahrscheinlich füllen mit Filmen, die ich gesehen habe, mit Büchern, die ich gelesen habe, die ich mittelprächtig bis vergessenswert fand, aber wo soll denn da der Unterhaltungswert liegen? Ich sehe das so überhaupt gar nicht. Und dementsprechend ist es nur gut und richtig, dass der SWR da nun darauf reagiert. Als abschließende Kernbotschaft vielleicht, lassen Sie sich doch nicht einreden, was gut und schlecht ist. Bilden Sie Ihren eigenen Geschmack heraus, finden Sie Ihre eigenen Qualitätsmerkmale oder Standards und dann wird man auch glücklich mit dem, womit man sich so die Zeit vertreibt im Idealfall. Dass das nochmal was anderes ist bei Leuten, die vielleicht beruflich sehr, sehr viel lesen müssen, um mitreden zu können in ihrem Berufsstand. Das ist ja eine ständige Weiterbildung, der man sich dahin gibt. Okay, das ist nochmal was anderes, aber darüber dann irgendwie so sauer zu sein, wenn man fürstlich dafür entlohnt wird, seiner großen Leidenschaft der Literatur nachzugehen, ja, das finde ich schon ein bisschen arg daneben. Und alles an dieser Antikanon-Reihe ist nun daneben gegangen. Und man kann nur hoffen, dass da eine adäquate Lösung für dieses Dilemma gefunden wird. Jetzt habe ich wahnsinnig lang darüber gesprochen, habe mich auch so ein bisschen in Rage geredet, eben weil natürlich auch auf Twitter wieder die Debatten so hochkochen. Ich habe mich daran jetzt nicht beteiligt, habe es immer interessiert beobachtet. Manche fordern natürlich sofort dazu auf, eine Beschwerdemail an den SWR zu schreiben und so weiter und so fort. Ja, also wer sich dazu berufen fühlt, soll das machen, bei so einem kleinen nischigen Format wie einer Literatursendung. Kommen wir lieber zu einem anderen Thema, kommen wir zu einem wirklich schönen Buch, das garantiert nicht in meinem Antikanon landen wird. Jetzt komme ich hier in den kompletten Elke-Heidenreich-Modus, weil es ist wirklich ein Buch, wo ich mal sagen möchte, das kann und vielleicht nicht unbedingt soll, aber kann jeder lesen, der es möchte. Es geht um Johanna Adorjans neuen Roman Ciao. Warum der jetzt Ciao heißt, hat sich mir nicht so ganz 100% erschlossen, aber es ist halt auch in gewisser Form ein Abgesang und ein Auf Wiedersehen sagen zu einer Form von Bewohnern dieses Landes, die so langsam auf dem Rückzug sind, eben weil sie auch nicht mehr so gebraucht werden wie früher. Es geht natürlich um den alten weißen Mann und hier in diesem Roman vorzufinden in Form eines altgedienten Feuilleton-Redakteurs, einer sogenannten Edelfeder, jemand, der noch fest angestellt ist bei einer größeren Zeitung, die heißt hier in dem Buch auch einfach die Zeitung, und ja, dafür sorgt, dass Leute immer noch Leserbriefe schreiben und quasi auch dafür zuständig ist, dass irgendwelche Studienräte von Mitte 50 aufwärts noch irgendwas haben, woran sie sich erfreuen oder worüber sie sich aufregen können. Dieser Redakteur hier in dem Buch heißt Hans Benedek. Hans Benedek lebt den Lebensstil eines typischen Kulturjournalisten in Berlin, für den es einigermaßen gut läuft. Der bewohnt eine schöne Altbauwohnung, hat eine sympathische Ehefrau, mit der er sein Leben verbringt, hat zwischendrin auch immer wieder mal Affären, von denen die Frau auch so ein bisschen ist, wie bei Monaco-Franze so ein wenig, von denen die Frau scheinbar auch weiß, die sie aber auch ein Stück weit duldet. Und man geht auf Vernissagen, man trifft sich mit anderen Autoren zum Mittagessen. Ja, es läuft eigentlich alles immer noch relativ rosig, aber der Wind dreht sich auch ein bisschen. Die Spesenrechnungen bei seinem Arbeitgeber werden nicht mehr so großzügig abgerechnet wie noch vor ein paar Jahren. Es gibt eine neue Eigentümerin der Zeitung, für die Hans Benedek arbeitet. Er muss jetzt so ein bisschen gucken, wo er bleibt. Und ja, es läuft alles nicht mehr so, wie es früher mal lief. Frauen werden präsenter und auch in einer anderen Form präsent, als er selbst das noch bis vor ein paar Jahren so kannte. Und was macht dann so ein Feuilleton-Schreiberling, wenn er merkt, okay, die Zeiten ändern sich, der Wind dreht sich? Ich schreibe drüber. Ich mache dazu einen Artikel. Und hier in dem Roman ist es so, dass dann natürlich die Hauptfigur nicht über sich selbst schreibt, über das eigene Empfinden, weil dann würde man ja sehr tief blicken lassen und man würde Texte schreiben, die halten sich irgendwo auf, niveautechnisch bei Harald Martenstein bis hin zu F.J. Wagner, so auf der Skala ungefähr. Nein, Hans Benedek kommt auf die Idee, ich schreibe ein Porträt über die hipste junge Feministin, die die Republik aktuell so hergibt. Das ist in diesem Buch hier eine Österreicherin, die den etwas seltsamen Namen trägt, Xandi Lochner. Das ist eine Alexandra, die immer Xandi genannt wird, Xandi Lochner. Eine Figur, die haben wir jetzt jemanden aus dem aktuellen Kulturbetrieb in Deutschland nimmt, vergleichbar vielleicht mit Sophie Passmann oder Ronja von Ronne. Also die Vorbilder für die Figuren hier sind immer auch ein bisschen sehr eindeutig, aber das nimmt dem Lesevergnügen jetzt gar nicht unbedingt so viel weg. Also so viel zur Handlung. Ein alter, weißer Mann denkt, ich muss mich neu orientieren, neu aufstellen und auch zeigen, dass ich noch am Puls der Zeit mich aufhalten kann und werde nun dieses Porträt schreiben. Und ja, viel mehr Gegenwart kann man in so einem Roman ja auch nicht verlangen. Das ist jetzt sicherlich literarisch nicht der Riesenwurf, aber es ist allerbeste Unterhaltung und ich habe mit diesem Roman großes Vergnügen gehabt. Ich habe das gestern an einem Tag entspannt gelesen. Ich saß erstmal im Kaffeehaus, habe mir einen Tee bringen lassen und habe dann da so die ersten paar Seiten relativ flott, während ich Tee getrunken habe, weggesnackt und es liest sich locker flockig, aber es unterhält auch nicht unter Niveau. Und das finde ich sehr, sehr schön an diesem Roman. Er hat irgendwie auch gewisse Plot-Twists, die ich gut finde, auch unerwartet ein Stück weit. Es gibt eine ganz, ganz herrliche Szene, die quasi das Männlichkeitsbild dieser Männer von Mitte, Ende 50 und ihrer Väter skizziert. Ja, es ist so, dass Hans Benedek zu seinen Eltern nach Hause fährt, nach Süddeutschland. Und sein Vater hatte einen Schlaganfall und er steht seinem Vater gegenüber am Krankenbett. Und es wird dann angedeutet, dass jetzt endlich mal ein offenes, tiefergehendes Gespräch erfolgt. Aber das Einzige, was der Vater ihm sagt, ist, dass er findet, dass seine Texte oder seine Zeitung immer schlechter wird und er schon gar keine Lust mehr hat, dazu noch Leserbriefe zu schreiben. Und es ist in so einer sehr extremen Situation. Und das Einzige, was sich Vater und Sohn scheinbar gegenseitig zu berichten haben, so hör mal zu, also was ihr da macht in eurer Firma, das geht ja auf keine Kuhhaut, was ein Blödsinn. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß mit diesem Buch. Es gibt wirklich Momente, die finde ich komisch im Sinne von witzig. Und es ist halt auch nicht mehr, als es so sein will, habe ich den Eindruck. Es ist eine gewisse Gegenwartsanalyse darin enthalten. Es versucht so ein paar Konflikte, die wir in den sozialen Medien immer hochemotional austragen, ein bisschen herunterzudampfen auf das, worum es da eigentlich geht und möchte eigentlich auch das Buch am Ende nur sagen, ja, seid doch mal ein bisschen lieb und verständnisvoll zueinander. Jeder Mensch ist auch so ein bisschen das Produkt der Zeit in der die Person aufgewachsen ist. Und wir tendieren so ein bisschen dazu, das zu vergessen. Also wenn dann irgendwelche alten Tweets, irgendwelche alten Gags rausgekramt werden, wo man sich noch anders geäußert hat zu bestimmten Themen, als man es heute tun würde. Man respektiert einfach nicht diesen Lernprozess, der für viele Leute notwendig war, um ja die Person zu sein, die man heute so ist, ne? Und ja, darüber kann man in diesem Buch lesen und das kann man auf eine sehr vergnügliche Art und Weise tun. Ich empfehle das Buch auf jeden Fall. Man hat damit vergnügliche Lesestunden. Es ist keine in diesem engeren Sinne anstrengende, hochanspruchsvolle Literatur, aber es ist ein gelungener, ein wirklich guter Unterhaltungsroman, finde ich. Und das kann man einfach mal belobigend hier bemerken. Also von Johanna Adorjan bei Kiepenheuer und Witsch erschienen der Roman Ciao. Große Empfehlung. Bevor ich in diesen sonnigen Samstag hier, der sich durch mein Fenster mir anbietet, entschwinde, möchte ich noch ein Album empfehlen. Es ist gestern frisch erschienen beim New Music Friday bei Spotify. Es geht um Claros neues Album Sling. Und es gibt so Alben, die klingen eigentlich immer so, wie ein kuscheliger, unstressiger, angenehmer Sonntag klingen sollte. Ein gutes Beispiel ist von Bill Evans, dem bekannten Jazzpianisten, das Album From Left to Right. Das lege ich gerne immer sonntags auf, weil es einfach so diesen entspannten Vibe eines Sonntagsfrühstücks verkörpert für mich. Und dazu käme vielleicht auch noch ein Album wie Joni Mitchells, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, ob es Hegira oder Hegira heißt, aber dieses Album meine ich auf jeden Fall, wo sie mit einer Zigarette im Vordergrund steht und hinter ihr ist ein Eisläufer. Das sind für mich perfekte Sonntagsalben. Und da reiht sich nun auch Claro mit ein. Es ist luftig leichte Musik, produziert von Jack Antonoff, der auch die letzten beiden Taylor Swift-Alben mitproduziert hat. Und auch für diesen Sound, der ja so ein bisschen diese Landhausidylle verkörpert, mitverantwortlich ist. Also es ist ganz fluffig weiche Musik, die das Ohr umschmeichelt. Wirklich eine sehr, sehr schöne Platte, ohne dass ich jetzt hier allzu sehr ins Detail gehen kann und möchte. Es ist das zweite Album von der noch sehr jungen Claro, die gerade mal 22 Jahre alt ist. Und jetzt kommt der typische Musikkritikersatz: Ich hoffe, dass wir von dieser jungen Frau noch einiges hören können. Naja, also das ist noch eine Abschlussempfehlung in diesem hoffentlich positiv nun endenden Podcast. Ich werde mich jetzt gleich erstmal in die Innenstadt machen und werde noch einen Cappuccino trinken. Und dann gucken wir mal, was uns nächste Woche so erwartet. Eigentlich wollte ich dieser Tage auch noch in The Conjuring gehen, aber mein Impfkater hat mir das so ein bisschen verwehrt oder die Stimmung und die Vorfreude darauf vermiest. Und ich denke und hoffe, dass ich das noch in den kommenden Tagen nachholen kann. Und ansonsten geht das große Sommerkinoprogramm ja munter weiter. Fast and Furious 9 läuft auch aktuell mit großem Erfolg. Und immer wenn man so Tickets buchen möchte fürs Kino, sieht man auch, dass die Saalpläne schon stark ausgebucht sind. Jetzt das Einzige, was natürlich irgendwie demnächst mal wieder anlaufen muss, ist so ein bisschen das Konzertbusiness. Das ist ja nach wie vor die einzige Branche, die so richtig in die Röhre guckt. Aber ja, auch das werden wir natürlich hier im Auge behalten. Und ansonsten kann ich noch gar nicht so ganz genau prognostizieren, worüber es in der nächsten Folge gehen soll. Darüber muss ich mir natürlich auch noch exzessiv Gedanken machen. Aber auch da wird sich wieder thematisch einiges finden lassen. Die Themen, sie liegen ja bekanntermaßen auf der Straße. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und danke, gute Nacht.